Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und natürlich haben sie eine Menge miteinander erlebt, oder? So ist das, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und eben gerade hatten sie miterlebt, wie nicht nur einmal, sondern Jesus zweimal eine unvorstellbar große Menge von Menschen mit einer Handvoll Fische und Brote gespeist hatte. Also das ist ja so, da kann man ja Christen aufs Glatteis führen, ne? Wenn man so sagt, ja, was stimmt denn jetzt? In der Bibel steht, dass Jesus einmal 4.000 und einmal 5.000 Leute gespeist hatte, ne? Das ist relativ einfach, weil es steht im gleichen Evangelium ziemlich hintereinander in Matthäus und hat einmal so viel und einmal so viel gespeist, ja? Also so einfach ist es, aber man kann mit Zahlen durcheinander kommen. Also die haben sozusagen die doppelte Packung an Wunder erlebt und vielleicht gab es noch viel mehr, das wissen wir nicht. Versuche mich da manchmal rein zu versetzen. Wir lesen das so. Es sind Tausende von Menschen, ja. Also, das sind wir hier eine kleine Gruppe. Und da können die, die in der Küche verantwortlich sind, schon manchmal Angst kriegen, wenn plötzlich viel mehr sind, als sie gerechnet haben, ob es denn reicht, oder? Aber so gut wie gar nicht vorbereitet zu sein. Und dann lädt Jesus die Leute zum Abendessen ein. Dann wird es richtig kritisch. Und dann zu sehen, wir haben im Grunde nichts, ja. Also, fast nichts. Und dann ist es auch nicht so, dass Jesus betet und dann fahren zwei Aldis LKW vor und laden ab und dann ist genug da, dann lässt sich verteilen, oder? Sondern mit diesem Nichts fangen sie an zu verteilen. Am Ende langt es nicht nur, sondern es bleibt noch übrig, oder? Das sind so die Herausforderungen des Lebens. Auf der einen Seite ein Wunder zu erleben, wo man am Ende aus dem, was man mitbekommen hat, ganz sprachlos ist und das gar nicht fassen kann, was passiert ist und am liebsten sagen würde, unglaublich, braucht man nicht mehr zum Glauben. Aber auf der anderen Seite auch Situationen zu haben, wo man sagt, jetzt, das geht nicht, ja, von der menschlichen Seite her. Und das ist ja auch, was einen erstmal fordert, oder? Und das hatten sie gerade miterlebt. Andere Dinge, die uns die Bibel berichtet, wie Jesus voll eingreift, und Menschenleben verändert. Und kurz drauf sind sie wieder unterwegs, als wäre nichts passiert. Und Jesus fragt seine 12 Jünger, was denn die Leute so sagen würden, wer er sei. Das ist eine interessante Frage, oder? Die kann man auch heute Menschen stellen. Wer er denn so sei? Und die Jünger fingen an und antworten und sagten, ja, also da gibt es ein paar, die sagen, du wärst Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Das ist eine sehr interessante Antwort, weil Johannes der Täufer ein Zeitgenosse Jesu war. Zu diesem Zeitpunkt war er zwar schon umgebracht worden und lebte nicht mehr, aber der hatte ja Jesus getauft. Ja? Und das ist natürlich schwierig, wenn eine Person eine andere sein sollen, die parallel miteinander gelebt haben. Ne? Aber ich finde, diese Antwort zeigt so ein bisschen, also wenn es um Jesus geht, reimt man sich alles zusammen, oder? Da gehen auch Dinge, wo man sagt, naja, nicht so richtig durchdacht, oder? Dann sagten die Jünger, andere halten dich für Elia, einen Propheten im Alten Testament, dessen Wiederkehr vorausgesagt wurde. Und die Leute sagten, oh, das könnte er jetzt sein. Oder wieder andere sagten, Jeremia oder irgendeiner der Propheten sei er. Und dann lesen wir in Matthäus 16, Vers 15, Jesus spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dann fing Jesus an, nachdem diese Erkenntnis ans Tageslicht getreten war, dieses Zeugnis von Petrus kam, über das, was vor ihnen allen liegen würde, was vor ihm selbst liegt, von seinem Tod, von der Gefangennahme zu reden, von der Verfolgung, die da ist und alles, was damit zu tun hatte. Und Petrus, der eben noch diese großartige Offenbarung hat, diese tiefe Einsicht darin, wer dieser Jesus wirklich ist, der eben noch dieses große Bekenntnis abgelegt hat, der sagt etwas völlig Ungewöhnliches. Der sagt, so wie es die Hoffnung für alle wunderbar umgangssprachlich überträgt, um Himmels Willen, so etwas darf dir nicht zustoßen. Aber was menschlich so vernünftig und nachvollziehbar klingt, oder? Da ist Gott selbst Mensch geworden, in diese Welt gekommen. tut Wunder, hilft Menschen, heilt sie. Und der soll jetzt sterben? Also das ist menschlich nachvollziehbar, oder? Dass man denkt, also um Himmels Willen, aber das darf doch dem menschgewordenen Gott, dem lebendigen Gott nicht widerfahren. Geht so schnell an dem Ziel und an dem Plan Gottes vorbei, oder? Und es kommt zu einer sehr brenzlichen Situation und einer harschen Zurechtweisung von Jesus in Bezug auf Petrus. Er sagt, geh weg, Satan. Boah, da schüttelt es ein, wenn man das liest in der Bibel, wie Jesus reagiert. Aber es ist nicht so, dass Jesus zu Petrus sagt, du bist der Satan, sondern er sagt damit, was du hier denkst und was du dir hier wünschst, das entspricht ganz und gar nicht Gottes Willen, sondern es entspricht, wenn es zur Erfüllung käme, ganz und gar dem Widersacher, dem Satan. Petrus' verständliche Sorge bringt ihn dazu, Jesus etwas zu raten, was total gegen den Willen Gottes ist. Und dann sagt in Matthäus 16, 23, den Text habe ich mitgebracht, wenn wir den eingeblendet bekommen, sagt Jesus zu Petrus, du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Ich glaube, eine Herausforderung, mit der wir auch öfters zu tun haben, dass wir mit Dingen konfrontiert sind, wo wir denken, also das ist jetzt echt das Allerletzte. Und vielleicht sogar anfangen, dagegen zu halten und nicht begreifen, dass wir gegen Gott sind, obwohl wir es so gut meinen mit Gott. Ich finde, das ist so treffend. Du denkst, wie Menschen denken und verstehst Gottes Gedanken nicht. Aber keine einfache Situation, in der sich Petrus und die Jünger gerade befinden. Können wir uns ein bisschen reinversetzen, ja? Was da gerade für eine Atmosphäre entstanden ist, hochkonfrontativ, fast ablehnend, eben noch eine heilige Atmosphäre mit großartiger Erkenntnis. Im nächsten Moment sagt Jesus, geh weg, Satan. Und Petrus, der es ja nur gut gemeint hat, ist bestimmt schockiert und die Jünger und alle stehen da wie vor den Kopf gestoßen. Und dann noch mit der Situation konfrontiert, dass sie wie Menschen denken, ah ja, können vor Lachen, oder? Das ist uns so nah, wie Menschen zu denken und nicht wie Gott zu denken. Und jetzt kommt der Text, um den es mir heute Abend geht. Aber wir verstehen müssen, was vorher passiert ist, um zu begreifen, was Jesus eigentlich jetzt sagt. Diese Geschichten, Geschehnisse, die Gespräche müssen wir verstehen, dass wir begreifen, was Jesus sagt. Denn dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachfolgen will, wer mir nachfolgen will, wer mir nachkommen will, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Gerade eben hat Jesus zu Petrus noch gesagt, du verstehst Gottes Gedanken nicht, sondern denkst menschlich. Und ich befürchte, dass das auch heute die große Gefahr ist, in der ich stehe, menschlich zu denken und nicht wie Gott denkt. Eine große Gefahr. Besonders in Bezug darauf, wie Jesus uns ruft, wie Jesus uns ruft. Folge mir nach, verleugne dich selbst und nehme dein Kreuz auf dich. Und darum soll es heute Abend gehen. Folge Jesus und verleugne dich selbst. Die erste Aufforderung, die in diesem Aufruf Jesu beinhaltet ist. Folge Jesus und verleugne dich selbst. Umgangssprachlich verwenden wir ja dieses Verb verleugnen etwas anders, eben als es hier an der Stelle gemeint ist. Deswegen kommt man auch schnell auf die falsche Spur, wenn wir unsere Sprache zugrunde legen. Also ich glaube, so das typische Verständnis für Verleugnung im heutigen Tag ist die, da geht die Sekretärin ans Telefon, es ruft jemand an, verlangt den Chef, der ist mit im Raum, winkt schon ab und sie sagt, der ist nicht da. Oder das ist so, ne, die Situation, wo wir sagen würden, ja, da lässt sich jemand verleugnen. Ne? Muss man gar nicht Chef sein. Das können Mütter und Ehemänner und was nicht alles, Kinder selbst. Ja, wenn falsche Freunde anrufen, ne, winken sie bloß nicht. Ja, bin ich da. Unter verleugnen verstehen wir so landläufig vorzugeben, etwas nicht zu wissen, obwohl wir es wissen. Wir denken daran oder wir sagen eben, jemanden nicht zu kennen, obwohl wir ihn kennen. Oder auch etwas nicht getan zu haben, obwohl wir es getan haben. Ja, also es kommt schon mal vor bei uns in Gelnhausen, das ist ja ein großes Haus mit vielen Türen, dass die Haupteingangstür nicht abgeschlossen ist. Das will natürlich nie einer gewesen sein, oder? Dass man die vergisst, ja. Dass so ein Ding so, ich war das nicht, weiß nicht und so. Ne? Also das sind wir ganz schnell dabei. Und so verstehen wir heute verleugnen. Aber das ist hier an dieser Stelle nicht gemeint. Deswegen müssen wir ein bisschen tiefer blicken und begreifen, worum geht es denn, wenn Jesus sagt, folge mir nach und verleugne dich selbst. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, Selbstverleugnung bedeutet nicht, was wir im Allgemeinen darunter verstehen, das habe ich gerade versucht zu erklären, sondern, dass man seine Herrschaft über sich selbst so sehr abgibt, dass man keinerlei Rechte hat. Selbstverleugnung bedeutet hier, dass man seine Herrschaft über sich selbst so sehr abgibt, dass man keinerlei Rechte mehr hat. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus in mir. Eine wunderbare Ausdrucksform, um deutlich zu machen, worum es geht, sich selbst zu verleugnen. Da bin nicht mehr ich, da bin nicht mehr ich Petrus, sondern da ist Christus in mir. Und er sagt an einer anderen Stelle, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das finde ich manchmal witzig, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme über das, was in der Bibel steht. Und dann kommen so Sätze wie, ja, der Petrus, das war ja ein Frauenhasser und was der alles geschrieben hat. Und ich denke, sie haben nicht verstanden, wer da schreibt. Es ist Christus und nicht Petrus. Petrus hat geschrieben, ja, der hat aufgeschrieben und den nennen wir auch als Verfasser. Aber da ist Christus in ihm, sonst hätte das, was da am Text gekommen wäre, so lange nicht durchgehalten und schon gar nicht wäre es Teil der Bibel geworden. Diese Selbstverleugnung also ein ganz und gar nicht menschlicher Gedanke, oder? Sind wir schnell dabei, uns in den Mittelpunkt zu nehmen, sind wir auch groß geworden, aber uns selbst zu verleugnen, unseren Herrschaftsbereich abzugeben, nicht mehr bestimmen zu wollen, was da passiert, da braucht man eine Menge Geduld, oder? Und eine Menge Mut auch, das zu tun. Eine Menge Geduld, dass sich's verändert, eine Menge Mut, nicht mehr selbst zu sagen, wo es lang geht, sondern Gott in unserem Leben Herr sein zu lassen. Wir hatten vor ein paar Wochen schon, weiß gar nicht, wie lange das her ist, Pastorentreffen gehabt. Alle Pastoren der Nazarenergemeinden kamen zusammen da in Bischofsheim in der Rhön. Und an einem Abend hat Pastor Marco Neumann aus der Paulusgemeinde in Berlin den Abend geleitet. Und er erzählte eine interessante Begebenheit. Er sagte, er kommt aus einer frommen Familie, aus einem frommen Setting, anders als die Nazarener. Und er sagte, dort in dieser Gemeinde, wo er war, da war es so, wenn es darum ging, sich einzusetzen für Gott, wenn es dir ein bisschen Spaß gemacht hat, war es schon nicht richtig motiviert. Also da war schon was nicht in Ordnung. Ne? Also alles, was man für Jesus tut, das musste schwer sein und problematisch und musste einen was kosten und so. Ne? Also auch eine Vorstellung, wie man Selbstverleugnung denkt. Ja? Solange es dir keinen Spaß macht, ist es ja genug verleugnet, oder? Also das sind auch Leute falsch rum abgebogen. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist es gerade umgedreht, würde ich fast sagen. Also, wenn es dir nicht richtig Spaß macht und ganz 100% deine Begabung ist, dann ist man schon nicht mehr das bereit zu tun. Also, da geht's gar nicht um Mitarbeit, oder? Da geht's schon um den Gottesdienstbesuch. Also, wie viele sind heute Abend vielleicht nicht hier, weil es das, was heute Abend kommt, vielleicht nicht so ganz 100% ihnen gefällt und schmeckt und dann bleibt mal lieber zu Hause, oder? Hat auch was mit Selbstverleugnung zu tun. Nachfolge, die mich 100% rausnimmt und Gott an erste Stelle stellt. Dann ist nicht die Frage, wo gefällt es mir und wie kann ich am besten mich einbringen? Die Frage, das ist ein menschlicher Gedanke, oder? Die Frage ist, Herr, was möchtest du, was in meinem Leben passiert? Wo möchtest du, dass ich bin und dir diene? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, gib seine Herrschaft, seine Rechte, seine Erwartungen auf, seine Vorstellungen, seine Anforderungen auf. Will nicht mehr sich selbst im Mittelpunkt haben, will nicht mehr sich bedient haben, sondern hat umgeschaltet und fragt, Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist Selbstverleugnung. Wenn ich aufgehört habe, nach mir zu fragen, danach frage, was Gott tun möchte. Jesus hat kurz vor seinem Tod darum gebeten, dass er nicht leiden müsse. Eine interessante Stelle in der Bibel, oder? Eine interessante Stelle, die uns mit dem Umgang mit dieser Person Jesus Christus herausfordert. Da wissen wir, er ist ganz und gar Gott und für den müsste es auch das ein leichtes sein, aber da ist auch eben der Mensch, der leidet und der als Gott, der vorausschauen kann und weiß, was kommt, um diese große Schmach und um die Schmerzen, die auf ihn warten, man hat ihn nicht umgebracht, man hat ihn totgefoltert, ja, anfängt zu beten und sagt, also Gott, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber Jesus betet und fragt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und preist den Herrn, ging Jesus diesen schweren Weg, dass wir Vergebung haben. Ohne seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung gäbe es für unsere Schuld und Trennung von Gott keine Hoffnung. Jesus hat vorgelebt, was es heißt, sich selbst zu verleugnen, nicht nach seinem Komfort zu fragen, sich zurückzustellen und einen Weg zu gehen, der heilsbringend ist für alle, aber für ihn selbst eine enorme Herausforderung war. Vielleicht machen wir mal gerade in Bezug auf diesen Gabentest, deswegen musste ich diese Geschichte von dem Narko Neumann erzählen, weil das so wunderbar zusammengepasst hat, mal ein bisschen Selbstverleugnung anlegen, oder? Was sind denn so unsere Begabungen, wenn wir uns einbringen? Vielleicht meine musikalische Begabung, dem Herrn zu dienen, wunderbar. Aber dann nur in der Kinderstunde oder am Seniorennachmittag oder in dem Musikteam, wo mir die Leute nicht so liegen? Da kann ich noch so begabt sein musikalisch. Es kann ganz schnell passieren, dass ich mich nicht damit, was mir Gott geschenkt hat, einsetze, weil da andere Dinge sind, die mir nicht so passen, oder? Das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Wenn ich die Begabung habe zu lehren, aber nur in der Kleingruppe oder vielleicht im Bobbeltreff, wie viel Bereitschaft ist dann noch da, weiterzugeben, was Gottes Wort uns zu sagen hat? Wenn ich schon bereit bin zu putzen, dann müssten ja alle dankbar sein. Aber dann gleich die Klos, oder? Also, das ist ja ein bisschen hart. Also, da gibt es so viele Dinge, wo wir merken, da ist etwas zu tun im Reich Gottes. Da gibt es auch bei mir Begabung und trotzdem ist die Bereitschaft nicht da zu sagen, da investiere ich mich, das wird gebraucht. Bei dem Thema Selbstverleugnung muss ich auch an Gottesdienstbesuchern denken und wir alle sind ja heute Abend Gottesdienstbesucher, ja. Auch wenn manche ein bisschen beteiligt sind, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, besuchen wir alle diesen Gottesdienst. In der Freievangelischen Gemeinde in Westerburg hatten wir eine kleine Gruppe von Aussiedlern, von Rücksiedlern, Menschen, die in Kasachstan, Kirgisien groß geworden sind, ältere Leute, das sind viele hier noch jung dagegen. Und ich weiß nicht, die kamen schon vor unserer Zeit zu dieser Gemeinde, die haben wir dort kennengelernt. Und wenn man sie so dort hat sitzen sehen, dann hätte man denken können, die sind gerade eben in Westerburg aus dem Zug ausgestiegen und sind gerade aus Kasachstan hier rüber gereist, ja. Also Kleidung, Stil, alles, ja, das war noch 100% Ost, müsste man ja sagen. So weit ist es auf der anderen Seite, dass es fast schon der Westen ist, ja. Und die Freievangelische Gemeinde Westerburg ist eine dynamische Gemeinde. Da werden also viel mehr englische Lieder gesungen, als es in Gelnhausen zum Beispiel der Fall ist. Ich weiß nicht, wie viel hier englisch gesungen wird, vielleicht gar nicht, ja. Also da sind junge Leute und da geht's vorwärts und so. Und wir waren ja auch da über 12, 15 Jahre in der Gemeinde, haben da mitgeholfen, mitgearbeitet. Und wenn man diesen Menschen begegnet ist, und mit ihnen geredet hat nach dem Gottesdienst, waren sie die beschenktesten Leute von allen und haben mir gegrinst. Und meine Frau war ja eine Zeit lang für ein paar Jahre auch für die Musikarbeit verantwortlich in der Gemeinde. Und wir hatten immer Angst, dass wir ihr Herz nicht so erreichen könnten mit der englischen Musik, ja. Also, das ist überhaupt nicht ihre Welt gewesen, geschweige denn, dass sie mitsingen können. Und dann standen die da, strahlten dich an, waren happy und haben gesagt, ja, ich verstehe kein Wort und ich kann nicht mitsingen. Aber wenn ich die jungen Leute hier sehe, ich kann das gar nicht imitieren, ja, das Russlandsdeutsche mit dem rollenden R, dann freuen wir uns so. Unglaublich, unglaublich. Ich dachte, als älterer Mensch hätte man sich in so einer Gemeinde auch anders verhalten können. Ne? So ein bisschen mehr Paul-Gerhardt-Lieder und so. Ne? Kein Ton, kein Mucks. Die haben nie sich selbst als Maßstab angelegt und gesagt, so muss es sein, dass es mir gefällt. Die haben sich gefreut, dass die jungen Leute Spaß hatten. Unglaublich, oder? Unglaublich. Nicht, dass wir nicht versucht hätten, auch Lieder zu singen, die ihnen Freude machen, ohne Frage, oder? Aber es war ihre Freude, dass andere Menschen gesegnet wurden und haben sich zurückgenommen. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich meine Herrschaft über mich, meine Erwartungen für mein Leben ganz und gar Jesus übergebe und ihn in den Mittelpunkt nehme. Ich habe eben gerade Galater 2,20 zitiert, aber nur einen Teil, da gibt es noch mehr dazu. Und ich glaube, das ist hilfreich, um zu verstehen, dass es im Grunde nur einen Weg gibt, um wirklich in diese Form der Selbstverleugnung hineinzukommen. Paulus schreibt nämlich zuvor: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was wir in der Taufe deutlich machen, also Freikirchen taufen ja in der Regel keine Kinder, sondern erwachsene Leute aufgrund ihres Glaubens, und in der Taufe wird deutlich gemacht, was innerlich passiert ist. Ich bin mit Christus gestorben und werde unter das Wasser getaucht und bin mit ihm wieder auferstanden. Und Paulus schreibt: Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also ohne das Kreuz auf sich zu nehmen, ohne mit Christus gekreuzigt zu werden, kann ich nicht in der Selbstverleugnung leben. Es ist unmöglich. Jesus muss an diesem Platz sein, wo mein Ego eigentlich ist. Und deswegen meine ich, verbindet sich das völlig selbstverständlich, diese Aufforderung, die Jesus ausspricht, dass er sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das gehört zusammen. Ich habe mal die Übersetzung aus Matthäus 16,24 mitgebracht, aus der Hoffnung für alle. Vielleicht können wir die gerade mal, ja, da ist sie schon. Und da ist was sehr Interessantes. Das ist die Stelle, über die ich schon jetzt zur ersten Hälfte gepredigt habe. Da, also die Hoffnung für alle ist ja eine Bibelübertragung, bei der man versucht, den Inhalt des Textes, das, was gemeint ist, zu übertragen, so dass wir es verstehen können. Also einfaches Beispiel: Wenn der Engländer sagt, it's not my tea, dann würde man das übersetzen mit, es ist nicht mein Tee, und alle würden gucken und denken, was hat denn der? Aber übertragen würden wir, es ist nicht mein Bier. Und das versteht der Deutsche, oder? Also, die Übersetzung wird übersetzen, es ist nicht mein Tee. Die Übertragung sagt, es ist nicht mein Bier, obwohl der Engländer gar nicht vom Bier gesprochen hat. Aber das ist gemeint, das ist nicht mein Bier, es geht mich nichts an. Und das versucht die Hoffnung für alle zu übertragen, was ist eigentlich gemeint, und nicht hat beim Wort zu bleiben. Und jetzt macht diese Hoffnung für alles, die übertragen, wie was sehr Interessantes. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Also Verleugnung haben sie übertragen, darüber habe ich gerade gepredigt, oder? Aber, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Keine Übertragung, Übersetzung, oder? Ist doch kurios, ja? Da überträgt die Hoffnung für alle, was sie will, auf der einen Stelle, anstatt Verleugnung, nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, macht aber mit der Übersetzung, muss sein Kreuz auf sich nehmen, weiter. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass man nicht so 100% sicher ist, vielleicht kann man es so sagen, was genau gemeint ist, oder viel besser kann man sagen, dass sein Kreuz auf sich nehmen so facettenreich und so weit ist, dass man mit keiner Übertragung im Grunde das abbilden kann. Also bleibt man bei der Übersetzung und sagt, ja, das muss erklärt werden. Deswegen bin ich heute Abend hier, es muss erklärt werden. Aber es wird so viel unter diesem sein Kreuz auf sich nehmen verstanden, dass ich gedacht habe, ich tue mal so drei Hauptrichtungen, wie das verstanden wird in der Theologie, mal heute Abend rüberbringen, was Jesus hier sagt, was Leute verstehen. Die drei häufige Auslegungen, worum es hier geht. Das erste, was mit dieser Formulierung, ich muss mein Kreuz auf mich nehmen, gemeint ist und was viele Kommentatoren meinen, ist, dass ich bereit sein muss, mein selbstbestimmtes Leben aufzugeben. Und das ist das, was wir ja gelesen haben. Nicht mehr ich bin im Mittelpunkt, sondern Jesus. Er ist der Bestimmer meines Lebens. Es geht also in der einen Auslegung, die Sache mit dem Kreuz hier darum, um einen Herrschaftswechsel. Das, was sich in der Taufe auch ausdrückt. Nicht mehr ich bin der Chef meines Lebens, sondern mit Jesus auferstanden. Er ist der Herr meines Lebens. Herrschaftswechsel. Aber eine zweite, weit verbreitete Auslegung dieser Aufforderung ist, dass mit diesem Kreuz alle Lebensbelastungen, mit denen wir als Menschen zu tun haben, gemeint sind. Krankheiten, Kränkung, auch Christenverfolgung. Also alles, was lebensbelastet ist, ist damit gemeint. Und das haben wir auch im Volksmund so unter uns. Wenn wir über Krankheiten reden, was ich so habe und was du so hast, dann kommt man irgendwann zum Schluss und sagt, ja, jeder hat so sein Kreuz und das muss er tragen, oder? Das ist so gesellschaftlich bei uns eingeflossen. Sozusagen geht es um Belastungsweckel oder um Leidensbereitschaft. Jesus sagt mit dieser Aussage, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du auch bereit sein, Leiden zu ertragen und nicht deinen Komfort zu suchen. Ich kenne Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und sehr enttäuscht sind über Gott und dass er sie nicht heilt. Und ich glaube, es hat genau mit diesem Punkt zu tun, dass ihre Erwartung ist, Gott müsse sie heilen, anstatt zu begreifen, dass, wie Jesus Menschen in seine Nachfolge ruft, ob du krank oder gesund bist, folge Jesus nach. Dass er manchmal heilt und Menschen Leid nimmt, auch Lebensumstände, die schwierig sind, nimmt. Das erleben wir immer wieder. Aber das als notwendige Voraussetzung zu verstehen, das können wir aus der Bibel und aus dem Ruf, Jesu ihm nachzufolgen, nicht ablesen. Und Paulus ist bestimmt eines der besten Beispiele, der von Gott gebraucht wurde in unglaublicher Art und Weise und furchtbar krank war, so dass sein Dienst sehr eingeschränkt war und keine Heilung empfand, aber sich von seiner Krankheit nicht einen Moment hat abhalten lassen, Jesus zu dienen und ihm nachzufolgen. Ich glaube auch, dass sich das damit verbindet. Und diese dritte Auslegung dieser Formulierung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt, meine Lebensziele, meine Lebenspläne, meine Vorstellung von einem Leben, wie es sein sollte, aufzugeben und Gottes Plan zu folgen. Also dieser Lebenszielwechsel. Nicht mehr ich möchte bedient werden und das erreichen, was ich denke, das wäre erfolgreich und gut, sondern ich bin bereit, dass Gott in mir Ziele setzt und mein Leben führt und sagt, wo es hingehen und ankommen soll. Und ich glaube, wir könnten noch mehr Möglichkeiten abklappern, aber ich glaube, es sind drei große Bereiche und letztlich gehören sie alle zusammen, oder? Wenn wir uns selbst verleugnen, uns nicht mehr in den Mittelpunkt stellen und Jesus nachfolgen, dann spielen all diese Dinge, die unser Leben sehr relevant prägen können, zur Seite und nicht mehr in den Mittelpunkt. Sie sind unwichtig. Dann ist es nicht mehr wichtig, was mir das Allerliebste ist und wie mein Leben zu geschehen hat und was entschieden werden muss, dann lasse ich Jesus ran. Dann spielen auch Krankheiten keine Rolle mehr. Dann habe ich sie nicht im Fokus, sondern folge Jesus. Und wenn es um die Erfüllung meines Lebens geht, bin ich auch bei ihm, genau bei ihm, richtig aufgehoben. Ich hatte zwei Frauen in einer Gemeinde, die ich über einen längeren Zeitraum betreut hatte. Beide krebskrank mit Behandlung, das ganze Programm, was dazugehört. Wenn ich mit der einen Frau mich getroffen habe, dann haben wir viel über ihre Krankheit gesprochen, vieles, was gar nicht mehr im Leben geht und wie schwierig Dinge sind und dass sie sich nicht so wohl fühlt. Dann haben wir gebetet zusammen und bei der anderen Frau habe ich erst Jahre später erfahren, dass sie genauso an Krebs erkrankt war. Diese beiden Frauen sind für mich so das Beispiel dafür. Der eine, der seine Erkrankung, die wirklich schwer ist, im Mittelpunkt und im Fokus hat und alles andere ist außenrum. Und der andere, der genau damit zu kämpfen hat, aber dieser Belastung nicht den Raum eingibt, den sie haben soll, sondern dem, der sie haben soll, Jesus. Und dann war diese Krebserkrankung mit all ihren schlimmen Folgen und Behandlungsbedarf eine Nebenrolle. Eine Nebenrolle bei den Frauen, die damals gelebt haben und heute immer noch leben. Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet und gesagt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, dieses Gebet drückt alles aus, wozu Jesus dich und mich ruft, ihm nachzufolgen. Und es geht nicht anders. Wenn ich mich von Jesus rufen lasse und dann erwarte, dass es so gehen muss, wie ich es haben möchte, werde ich scheitern. Und das Christentum wird nicht halten, was es nie versprochen hat. Wenn ich Jesus nachfolge, wie er mich gerufen hat, werde ich alles erleben, was er mir versprochen hat. Nicht, dass ich zur Erfüllung komme, sondern dass er in mir zur Erfüllung kommt. Ich wollte eigentlich, als ich mich auf diesen Predigttext vorbereitet habe oder auf dieses Thema, wollte ich eigentlich über Timotheus predigen. Und dann kam ich an die Matthäusstelle und kam nicht mehr weg. Und jetzt ist die Predigt über Matthäus 16 entstanden. Passt ja zum Thema. Aber ich dachte so am Ende, Kelly, jetzt hast du doch Timotheus verpasst, denn Timotheus, diesem jungen Missionar, der uns in der Bibel immer wieder begegnet, einem Helfer, einem Mitmissionar von Paulus, in ihm lässt sich das so wunderbar festmachen. Aber ich dachte, vielleicht zwei Texte am Ende zu diesem Thema, die uns ein bisschen hineinhelfen, worum es geht. Der Apostel Paulus schreibt über diesen Timotheus Folgendes in Philipper 2. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Also er schreibt an die Gemeinde in Philippi. Damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn, und jetzt geht's um ihn, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Paulus, der in einer frommen Welt von frommen Mitarbeitern schreibt, und da gibt es nur einen, der richtig gepolt ist, Timotheus, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, nicht für das Seine. Weil alle anderen das Ihre suchen und nicht das, was Christus ist. Und das ist bei diesem jungen Timotheus anders. Und ich möchte gern mit einem Text auch aus dem Philipperbrief meine Predigt abschließen, der, glaube ich, vielleicht am allerbesten sagt, worum es mir heute ging und ich glaube, das Beste an meiner ganzen Predigt ist. Und vielleicht hören wir diesen Text aus dem Philipperbrief, so wie er geschrieben wurde, ganz persönlich. Und dann hören wir ihn vielleicht auch am besten. Paulus schreibt an diese Gemeinde ein paar Verse vorher. Es gibt viel über euch, so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Jesus sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Erfülltes Leben im Überfluss. Amen. Amen. Wir nehmen ein bisschen Zeit für die Stille, oder? Okay, lass uns einen Moment Zeit nehmen zum Nachdenken.